In dem genannten Wortschatzportal der Uni Leipzig stehen auch Verwendungsbeispiele. Und am 7. März dieses Jahres stand dort für das Wort hermetisch mit der Quellenangabe Süddeutsche Online, ich zitiere, diese Dichtung ist alles andere als hermetisch. Nicht leicht wird es eine geben, die so durchdrungen ist von der elementaren Wirklichkeit der Dinge und der Welt. Zitat Ende. Einschränkend würde ich zwar gerne sagen, dass wir es auf der Welt und in Gedichten weitaus seltener mit Dingen als mit lebenden Dingen zu tun haben, aber abgesehen davon, denke ich, ist dieser Satz sehr zutreffend für Gennady Aygis Gedicht. Nur leider habe ich den Verdacht, dass auf Süddeutsche Online nicht über Gennady Aygi gesprochen wurde. Und ich glaube auch, dass wenn dort über Gennady Aygi gesprochen worden wäre, dann wäre der Satz vielleicht als ein genaues Gegenteil erschienen. Nur frage ich mich, wie kann ein undurchdringliches Gestrüpp gesehen werden, wo ein Text, so wie der von Gennady Aygi, bis ins Letzte hell und offen daliegt, wie auch andere Gedichtfelder von ihm das tun. Offen, denn welches dieser hier sehr alltäglichen Wörter wäre hier eigentlich unverständlich? Wenn man mal absieht vom möglichen Stolperstein Radonjic, auf den ich dann später noch zu sprechen kommen werde. Ich habe den Eindruck, das Gestrüpp erwächst aus einer falschen Erwartungshaltung, aus einem Missverstehen von Sprache oder wenigstens einem verengten Verstehen von Sprache und ihren Funktionen. Und ich glaube, dass dieses Missverstehen ganz einfach aus der Tatsache geschieht, dass Sprache im Alltag vor allem als Mittel der Verständigung erlebt wird. Ein Sender S kodiert seine Mitteilung, überträgt sie über einen Kanal K, dem Empfänger E, der sie entschlüsselt und damit den Sinn und wohl auch den Zweck der Mitteilung entnimmt. Das kennen Sie natürlich und auch ich kann mich noch sehr genau an die Enttäuschung erinnern, als in der Schule das groß angekündigte Kommunikationsmodell dann nichts anderes war als diese Buchstaben S, E und K und ein Pfeil dazwischen. Und selbstverständlich weiß ich auch, dass Sprache im Alltag, in der alltäglichen Kommunikation weitaus vielgestaltiger verwendet wird und oft weit weniger enttäuschend ist als ein Pfeil zwischen zwei Buchstaben. Aber in ihrem Kern, so scheint mir, liegt doch immer eine Mitteilung. Und zwar vollkommen egal, ob sie nun sachlicher Art ist oder emotionaler oder sozialer Art. Eine Mitteilung, die gemacht werden will und die auch verstanden werden will. Und das trifft nicht nur fürs mündliche Sprechen zu, sondern meines Erachtens fast noch ausschließlicher für die schriftliche Kommunikation, also für den Großteil aller Textsorten. Die Autorin, der Autor möchte in der Tat den Lesern etwas sagen, so wie ich in diesem Vortrag, nicht so in den Gedichten. Selbstverständlich wird überhaupt kein Text, der irgendwie Sprachkunst sein will, sich auf die Mitteilungsfunktion der Sprache beschränken und sie dann reproduzieren und vielleicht mit ein paar sogenannten Stilmitteln dekorieren. Aber in Gedichten, wie ich sie verstehen will, tritt sie doch sehr weit zurück. In solchen Gedichten ist ein Über für mich gar nicht mehr auszumachen. Und ich gebe zu, natürlich das Thema von Fällt ein plötzlicher Mohn ist natürlich der Mohn, das Licht der Dämmerung, das Feld. Aber mir scheint doch, dass mit dieser Eingrenzung eigentlich noch sehr wenig gesagt ist. Noch mehr, mir scheint, dass mit dieser Eingrenzung eigentlich überhaupt nichts darüber gesagt ist, was dieses Gedicht eigentlich ist und wie es wirkt. Denn das Gedicht will meines Erachtens keine Verständigung mit den Leserinnen und Lesern über die Dinge, die es hat, herstellen. Es will diese Dinge auch nicht neu formulieren, zum Beispiel im Sinne der Originalität oder der Eloquenz oder auch nur einer als Stilmittel begriffenen Metapher mit ihrem angeblichen Surplus. Ich glaube, der Text hat diese Dinge erst einmal als solche, als lebende Dinge, die sich selbst erzeugend einfach da sind. Und der Text sagt das ja sogar ganz explizit. Und wenn es dann ein Thema gäbe, das irgendwie geheimnisvoll dahinter läge, dann glaube ich, wäre das Gedicht ein Rätsel. Dann wäre es nur ein Knäuel aus geschickten Formulierungen, die es zu entwirren gilt und in ihren Dunkel dann irgendwo ist die Lösung. Ich glaube, dann wäre das Gedicht eine müßige Übung. Aber das Gedicht Aygis und andere, die ihre Energie in erster Linie aus dem lyrischen Potenzial ziehen, sind nicht so einfach zu verbrauchen wie ein Rätsel, für das ich eine eindeutige Lösung finden kann. Solche Gedichte haben und sie problematisieren meines Erachtens die Sprache als das Mittel, über das unsere körperliche und denkende Bewegung durch die Welt unsere Begegnung mit der uns umgrenzenden Welt erst in strukturierte Wahrnehmung verwandelt und so erst kommunizierbar gemacht wird. Sie haben die Sprache als das Mittel, das eine gedanklich geordnete Welt erst hervorbringt, das Trennung, Einteilung, Orientierung ermöglicht, aber man zahlt einen Preis dafür. Und zwar den, dass unsere weitaus vielschichtigere Erfahrung von uns als Lebende in einer Welt, die uns hervorbringt, uns entgegentritt, in ganz konkretem Sinne angeht, gestutzt und zugerichtet wird. Und wenn diese Verrasterung erfolgreich ist, und meistens ist sie das, wissen wir in der Regel schon vorher, was zu sehen und was zu denken, was da los ist. Wir haben es nur in dem Zuschnitt, den wir vorgesetzt bekommen haben. Ich glaube, das ist eine sprachliche Elementarfunktion, die genügend, wie ich meinen möchte, Raum und Anlass bietet, sie in Texten ins Licht zu rücken. Und trotzdem, glaube ich, wird oft nicht damit gerechnet, Sprache als diese in Texten anzutreffen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass die Interaktion zwischen Körper und Welt, in der Sprache als Generator kommunizierbarer Welt auftritt, eine unablässig und vergleichsweise still ablaufende Hintergrundbewegung ist. Und vor dieser Hintergrundbewegung leuchten die rein menschlichen Kommunikations- und Interaktionsereignisse punktuell auf. Und so ist es auch ganz naheliegend, dass die Lektüre eines Textes, die ja nichts anderes ist, als die Begegnung mit etwas von Menschen Gemachten mit einem Mitteilungsversuch gleichzusetzen. Und womöglich noch mit einem Mitteilungsversuch eines Autors, einer Autorin hinter diesem Text. Diese Beschränkung auf Sprache als Mittel der Verständigung mag sehr naheliegend sein. Aber der Verlust, den sie erzeugt, ist in jedem Falle groß. Denn wenn ich mich darauf einmal eingeengt habe, dann kann ich nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr, zumindest nicht mehr sprachlich, an den Ort, an dem die Reibung zwischen Körper und Welt eine sprachliche Geste erst hervorbringt. An dem Sprechen und Erleben gleichräumig und gleichzeitig sind, an dem die Sprache erst langsam ins Gerinnen eintritt. Ich kann also nicht mehr an den Ort, an dem die allzu konkrete Bedeutung meines Außen noch sehr vielfältig und vielsinnig erlebt wird. Und dann eine, wie Hans-Ulrich Gumbrecht formuliert, ich zitiere, andere als eine durch Sinn bewerkstelligte Bezugnahme auf die Welt möglich ist. Zitat Ende. Und ich kann dann auch nicht mehr, wenn ich mich auf Sprache als Mittel der Verständigung eingeengt habe, durch die Gegenwart, durch die nach Gadamer Vollzugswahrheit des dichterischen Textes erschüttert werden in meinen denkenden und fühlenden Beziehungen zur Welt. Und ich glaube in diesem Moment ist es wirklich so. Dann ist mir das lyrische Potenzial eines Textes, das ja genau in dieser Grauzone zwischen Erleben und Sprache ansetzt und mich verfolgen lässt, wie Linierungen eingebracht werden oder zugrunde gehen, dann ist mir das nur noch seltsames Gestrüpp. Zuerst klingt es so, als würde in der Grauzone zwischen Erleben und Sprache anzusetzen bedeuten, dass sich eine solche Lyrik auf eine Position zurückzieht, die der Lyrik ja gerne zugeteilt wird, und zwar die Aufgabenstellung, wie sage ich das Unsagbare? Ich glaube, das ist nicht ein prinzipiell schlechter Ansatz, das Unsagbare zu sagen oder vielleicht auch nur das Sagbare nochmal neu zu sagen. Aber ich beobachte in der Lyrik, dass diese Art von Herangehensweise oft von einigen unerschütterlichen Vorannahmen ausgeht, die zwar nicht thematisiert werden, aber trotzdem die Texte als Ganze strukturieren. Und diese Vorannahmen wären zum Beispiel, die Position des Menschen ist die des Beobachters, der zwar durchaus berührt wird, aber im Wesentlichen unangefochten bleibt. Distanz ist seine einzige mögliche Existenzform, ist auch seine natürliche Existenzform. Und im Text äußert sich diese Verortung des Menschen nicht selten in einem etwas strapaziert spackigen, aber dadurch offenbar umso unanheimelnderen ironischen Gestus. Mensch so begriffen steht einer völlig andersartigen Welt gegenüber, in der er einzig und als einziger der Träger von sogenanntem Geist ist. Er hat Sprache. Und diese ist mit ihrem Bedeutungssystem